Ja, guten Morgen. Ja, ich bin heute wieder mal ein bisschen nervös hier vorne, aber ich glaube, das hat was mit dieser Kanzel zu tun, dass man hier nervös ist. Aber schauen wir mal. Genau. Ich habe vor längerer Zeit mir ein Buch vom Heiko ausgeliehen und dieses Buch heißt I Push You. Ich schiebe dich. Und da geht es um zwei Freunde. Genau. Bild 1, sehr schön. Um den Justin, der hatte einen Verkehrsunfall und dann wurde bei ihm eine Autoimmunerkrankung festgestellt und er ist im Rollstuhl gelandet. Und sein Traum war es mal, den Jakobsweg zu gehen. Wer schon mal wandern war, der wird sicherlich wissen, okay, wandern mit einem Rollstuhl ist natürlich nicht so super und dann auch noch an die 600 Kilometer, das wird sehr spaßig. Aber er hatte einen Freund, der Patrick, der hat nicht gezögert zu sagen, ich schiebe dich, I push you. Und wenn man das jetzt so ein bisschen, dieses Bild anschaut, also dieses Deckblatt von diesem Buch, denkt man, okay, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm, ihn da zu schieben, ein bisschen gemütlich voranzukommen. Ja, die werden sicherlich nette Unterhaltungen gehabt haben und das hatten sie auch. Und ich möchte ein bisschen was aus dem Buch vorlesen. Ich weiß, es ist nicht die Bibel, aber ich finde, sie hatten ganz coole interessante Dinge, über die sie sich einfach unterhalten haben. Also, stellt euch einfach vor, die Sonne brennt, es ist heiß, es ist übrigens in Spanien, und sie laufen da und unterhalten sich. Die Sonne brennt vom Himmel, während ich Justin schiebe. Christi, das ist eine weitere Pilgerin, die da einfach dazugekommen ist, läuft neben uns her. Wir setzen unser Gespräch fort, das Themen wie Selbstwertgefühl und Bewältigung von Lebenskämpfen behandelt. Dabei sind wir uns einig, wir sollten uns immer die Wahrheit sagen. Ganz gleich, was wir getan haben oder was uns angetan wurde. Wir alle sind wertvolle Menschen und können uns bewusst dafür entscheiden, eine Gemeinschaft zu schaffen, die uns Sicherheit und Liebe bietet. Christi wendet sich zu Justin und fragt ihn, siehst du einen Unterschied zwischen dieser Art von Gemeinschaft und der Kirche? Justin überlegt ein wenig, bevor er antwortet, ich glaube, ursprünglich sollte die Kirche genau diese Art von Gemeinschaft sein. Nur leider ist sie oft nicht so. Kirche ist kein Gebäude zur höheren Ehre Gottes und auch kein Ort, an dem man sich Theorien über religiöse Lehren anhört. Kirche sollte nicht bestimmen, warum wir in Ordnung sind und die anderen nicht. Oder wie man nur mit diesen Leuten spricht. Für viele, auch für mich, war Kirche lange Zeit nichts anderes als ein Gebäude, das man am Sonntagmorgen aufsucht. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich finde es schon wichtig, in die Kirche zu gehen. Aber ich habe oft das Gefühl, als würde man sich eine Art elitärer Club mit extrem strengen Aufnahmevoraussetzungen verstehen und alle Mitglieder zwingen sich dabei zu lügen, um überhaupt hineinzukommen. Ich erlebe es immer wieder, dass wir uns etwas vormachen und anderen unser Leid und unsere Bedrängnis verheimlichen, weil wir Angst haben, uns als verletzliche Menschen zu zeigen und bestimmte Aufnahmekriterien, die von Menschen erdacht wurden und nicht von Gott stammen, zu erfüllen. Als ich das so ein bisschen gelesen hat, hat mich das echt tief betroffen gemacht und ich habe mich gefragt, okay, was bedeutet für mich Kirche oder was bedeutet für mich Gemeinde? Wir haben ja kein Kirchengebäude, sondern ein Gemeindegebäude. Aber was bedeutet das für mich? Was heißt es für mich? Und während ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, bin ich über dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn gestolpert. Und ihr kennt es alle. Es gibt einen Vater, der hat zwei Söhne. Der eine sagt, hey, ich hätte ganz gern mein Erbe. Ich möchte losziehen in die Welt. Ich habe keine Lust mehr, zu Hause zu bleiben und möchte einfach raus hier. Der Papa ist ziemlich gütig und gibt ihm sein Erbe. Und ja, dann geht's eigentlich los. Der Sohn, der sein Erbe ausbezahlt bekommt, geht los, schaut sich die Welt an, schaut sich andere Länder an, vertrinkt es, gibt es für Huren aus, heißt es auch in der Bibel, reist, haut es auf den Kopf. Und dann finde ich eigentlich eine total bemerkenswerte Szene, weil ich möchte nicht auf den verlorenen Sohn heute eingehen, sondern auf die andere Seite. Was passiert, als der Sohn wiederkommt und gecheckt hat, hey, ich hatte es bei meinem Daddy, gar nicht so schlecht. Kannst du mal den Bibeltext zeigen? Darum soll es mir heute gehen, um diese Begegnung, als sein Sohn umkehrt und es gecheckt hat, wiederzukommen. Wie begegnet der Vater dem Sohn? So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: Schnell, bringt ihm die besten Kleider im Haus und zieht es ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn war hier, war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden, und ein Freudenfest begann. Habt ihr die Szene ein bisschen vor Augen? Der Sohn kommt nach Hause. Was ist das Erste, was der Vater macht? Er steht schon an der Tür. Er hat schon die Sehnsucht nach seinem Sohn, obwohl er gar nicht wusste, ob sein Sohn vielleicht an diesem Tag zurückkommt, steht der Papa schon an der Tür und wartet. Und man muss sich das vielleicht auch nochmal ganz bewusst vorstellen. Der Sohn sagt eigentlich zu seinem Vater: Hey, am liebsten wär's mir, du wärst schon tot, denn ich will das Geld haben von dir. Und geht. Er verlässt die Familie. Das war etwas, was man zu der damaligen Zeit einfach absolut nicht gemacht hat. Man hat da nicht drüber gesprochen, über dieses Erbe, sondern man hat einfach gewartet, bis die Eltern sterben. Und er sagt eigentlich: Wünsche ich mir, du wärst tot. Ich will das Geld von dir. Und der Papa steht danach an der Tür und wartet schon. Das Nächste, ich habe es versucht, ein bisschen farbig zu machen, was mir so ein bisschen wichtig ist. Er steht schon voller Liebe dort und auch Mitleid. Das heißt, er hat sicherlich schon mitgefühlt, wie es dem Sohn geht in dem anderen Land. Eltern sind da manchmal ein bisschen schlauer, auch wenn es die Kinder nicht so einsehen wollen. Er hat seinen Sohn nie aufgegeben. Er hat es vielleicht auch schon über andere Ecken mitbekommen, wie es dem Sohn geht. Vielleicht hat man sie ihm auch schon angesehen, als er da entgegengelaufen kommt. Ich meine, er hat bei Schweinen gearbeitet. Das ist etwas, was für die Juden ein absolutes No-Go ist. Vielleicht war der Sohn auch schon abgemagert, denn es gab eine Hungersnot in dieser Zeit. Und er wollte ja schon bei den Schweinen quasi fast mitessen. Also vielleicht war er auch schon extrem dünn. Und der Papa steht da und sieht ihn voller Liebe an. Der Vater hatte auch Mitleid. Das heißt, man hat sich vielleicht auch ein bisschen identifizieren können mit dem Sohn. Wie ging es ihm da? Vielleicht ging es ihm ja doch nicht so gut. Und ich finde es total bemerkenswert, wenn ich so ein bisschen an uns als Gemeinde denke, gibt es einfach Familien, wo vielleicht auch Kinder andere Wege einschlagen. Und ich habe einfach ein Beispiel von einer Family, ich versuche keine Namen zu nennen, ich hoffe, ich kriege das heute hin, wo auch die Mama verzweifelt war und gesagt hat: Hey, ich weiß nicht, was mit meinem Kind los ist. Es ist einfach auf der schiefen Bahn. Und Gott hat dieser Mama gesagt: Liebe dieses Kind. Liebe es einfach. Komme nicht mehr mit Regeln und irgendwelchen Vorschriften, sondern liebe es. Und das Kind hat sich total verändert und hat wieder eine Beziehung einfach mit Gott wieder gesucht. Oder eine andere Freundin, es tut mir mal leid, dass ich ein bisschen emotionsgeladen bin, eine andere Freundin, die einfach von ihrem Leben erzählt hat, die sich selber eigentlich schon aufgegeben hat, der es richtig schlecht ging, auch mit Alkohol zu kämpfen hatte, mit Drogen zu kämpfen hatte, viel auf Partys war und der eine Frau einfach nur begegnet ist auf dem Klo, wo sie selber schon einfach kotzen musste. Und da kommt eine Frau rein und sagt ihr einfach nur: Jesus liebt dich. Haben wir diese Liebe? Haben wir diese Liebe, wenn wir Menschen einfach begegnen? Ich finde es total, bemerkenswert. Das Nächste, was der Papa macht, ist, er läuft ihm entgegen. In der damaligen Zeit war es ein absolutes Tabu für ältere Männer zu rennen. Und da steht tatsächlich, wenn man ein bisschen im Text nachforscht, dass der Papa rennt. Und er gibt ihm einen Kuss. Ein Kuss ist ein Zeichen der Versöhnung. Das heißt, der Papa hat in diesem Moment, der Sohn hat noch nichts gesagt, hat der Papa gesagt: Hey, ich vergebe dir. Du hast mich zwar für tot erklärt, du hast mein ganzes Geld mitgenommen. Ich vergebe dir, nur mit einem einzigen kleinen Kuss. Und der Sohn hat noch nicht mehr gesagt, hey, es tut mir leid. Das nächste, was der Papa dann macht, nachdem der Sohn sich entschuldigt hat, er kleidet ihn komplett neu ein. Er gibt ihm ein Obergewand, das ist ein Zeichen der Ehre, einen Ring, das heißt auch, er gibt ihm die Autorität, sein Sohn zu sein, wieder zurück, dass er wieder herzlich willkommen ist in seiner Familie, und er zieht ihm Sandalen an. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum da Sandalen drin steht, und habe ein bisschen nachgeforscht, und zwar die Sklaven hatten keine Sandalen, die hatten keine Schuhe an, das war ein Zeichen dafür. Und indem er ihnen diese Sandalen wieder anzieht, ich weiß nicht, hat jemand mal ein Tempo? Entschuldigung. Also, Sandalen, Entschuldigung. Indem er ihm wieder diese Sandalen anzieht, gibt er ihm wieder Würde wieder. Er ist kein Sklave mehr, er befreit ihn aus diesem Dienst, den er hatte. Er musste Schweine hüten, er befreit ihn daraus, das absolut Unwürdigste zu tun. Und das finde ich total bemerkenswert. Das überliest man, finde ich, relativ schnell. Das nächste, was passiert, er schlachtet das Kalb. Das ist in der jüdischen Tradition einfach eine totale Verehrung auch für Gott, dass es nur für besondere Feste reserviert wurde. Da steht auch drin, dass es also gemästet wurde quasi für so ein besonderes Fest. Und am Ende steht, es wird ein Freudenfest gefeiert. So, was hat das Ganze jetzt mit dem zu tun, was ich vielleicht auch vorher vorgelesen habe? Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir nicht von Gott reden, sondern dass wir quasi ja Gott repräsentieren hier auf der Erde. Erwarten wir Menschen, erwarten wir verlorene Kinder? Erwarten wir das, dass sie wieder hierher kommen oder in unser Haus kommen, in unseren Hauskreis kommen? Erwarten wir sie? Mir ist aufgefallen, wir haben in den letzten Jahren Leute tatsächlich übersehen. Die waren jahrelang hier und keiner hat sie registriert. Und ich finde es voll schade. Und ich predige auch zu mir, weil ich habe sie auch nicht gesehen. Begegnen wir ihnen wirklich, oh, Entschuldigung, mit Liebe? Heißen wir sie willkommen? Also ich muss ehrlich sagen, früher habe ich immer den Türdienst belächelt, weil ich dachte immer, oh je, ja, da an der Tür zu stehen und jedem die Hand zu schütteln, ist, naja, ist jetzt nicht so der sexy Dienst oder so. Aber ich merke jetzt, während Corona, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich vermisse es. Vielleicht nicht unbedingt das Hände schicken, aber jemanden in den Arm zu nehmen, ihn wieder mit Liebe zu begegnen. Und das Mitgefühl, nicht mit einer Gesetzestafel zu kommen, sondern zu sagen, hey, du bist mir wichtig als Person. Ganz egal, was du gemacht hast. Du kommst wieder. Du bist wieder auf dem richtigen Weg. Und was gibt es denn Besseres, als die Leute einfach in die Arme Gottes zu ziehen, sie wieder einzuladen und Gott macht den Rest. Gott verändert wieder. Helfen wir ihnen? Laufen wir ihnen vielleicht auch mal einen Schritt entgegen? Oder gehen wir eher einen Schritt zurück und denken, oh je, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Der riecht vielleicht ein bisschen komisch. Kleiden wir sie neu ein? Geben wir ihnen die Chance, sich zu verändern? Helfen wir ihnen auch, vielleicht keine Sklaven mehr zu sein? Vielleicht Bindungen, die sie irgendwie an Alkohol, an Pornografie oder ähnliche Sachen gebunden haben? Helfen wir ihnen, da rauszukommen? Oder setzen wir ihnen einfach nur so ein Gesetz davor und sagen, hey, du darfst hier erst reinkommen, wenn du das hingekriegt hast? Oder nehmen wir sie einfach an die Hand? Und feiern wir wirklich, feiern wir Freudenfeste und geben dabei unser Bestes, in Anführungsstrichen vielleicht auch unser Kalb, geben wir das wirklich? Sind wir wirklich so, dass wir wirklich alles geben würden und ein Freudenfest feiern würden? Ich frage mich das auch immer wieder, weil ich auch manchmal denke so, ja, mit manchen Personen, da mache ich lieber mal einen Bogen drumherum, aber eigentlich sind es genau Kinder Gottes. Es ist jedes Einzelne ein Kind Gottes. Und ich möchte euch einmal noch ein zweites Bild aus dem Buch zeigen, weil mich das wirklich stark beeindruckt hat. Also ich empfehle es euch mal zu lesen. Es ist eigentlich kein christliches Buch, aber ich finde diese Freundschaft total faszinierend. Geht ihr? Das nächste Bild. Denn in Wahrheit sieht der Weg eher so aus. Der sieht nicht so gemütlich aus, wie auf dem Cover hier vorne drauf ist, dass man da irgendeinen gemütlich breiten Weg läuft, sondern da ist eher mal Matsch, da ist mal Regen angesagt auch. Man muss durch ein tiefes Tal hindurch, Berge hoch, durch Steine hoch. Das Leben ist nicht einfach. Und das beschreiben die auch immer wieder, dass sie Wege nehmen und dann eigentlich zu zweit total verzweifeln und dann andere Pilger kommen und einfach mit Hand anlegen, wie ihr das vielleicht auch hier auf dem Bild seht. Und in dieser Unterhaltung, ich habe ein paar Sachen weggelassen, kommen auch noch positive Sachen. Am Anfang habe ich versucht, ein bisschen das Negative auch noch mal rauszustellen. Und ich finde es total bemerkenswert, was er noch über Kirche oder über Gemeinschaft sagt. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist für mich all das, was ich hier auf dem Camino, also auf diesem Pilgerweg erlebt habe, eigentlich Kirche. Doch wie soll ich dieses Gefühl in Worte fassen? Kirche ist für mich etwas, was mit Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen zu tun hat. Dabei spielt es erstmal keine Rolle, welche Rasse, Herkunft, sexuelle Orientierung jemand hat oder ob er in seiner Vergangenheit Leid, Missbrauch, Sucht erlebt hat. Kirche muss uns zur Wahrheit führen. Zur Wahrheit, dass Gottes Liebe stärker ist als jedes Leid, was uns jemals zustoßen kann. Dabei sollte sie eine lebendige Gemeinschaft von Menschen sein, die sich zu einem gemeinsamen Leben in Liebe bekennen. Offen zu sein, mich verwundbar zu zeigen, ist eine Fähigkeit, die ich in meinem Leben deutlich später gelernt habe. Schmerzen, Schuld und Leid hatten mein Leben fest im Griff, doch ich hielt es stets geheim. Habe ich eigentlich meine ganzen dunklen Seiten im Griff? Ich bin nicht stolz auf die Pornosucht und den Drogenmissbrauch meiner früheren Jahre, aber mittlerweile kann ich mich der Vergangenheit immer hinstellen. Ich habe jahrelang mit meiner Schuld und Scham gelebt und habe sie hinter Schloss und Riegel gehalten. Doch je stärker ich mich bemühe, diese Dinge zu verbergen, desto mehr Macht gewinnen sie über mich. Und das ist was, was ich sage, das hat hier nichts mehr zu suchen. Wir müssen, finde ich, lernen, wieder ehrlich zu sein, offen zu sein, zu sagen, hey, ich habe hier auch Fehler gemacht und vielleicht dem anderen damit helfen, seine Fehler oder seine Bindungen, die er hat, seine Sklaven, die er lebt, einfach abzugeben. Meist stand ich nur dann zu meinem Tun, wenn ich ertappt wurde. Doch das ist meiner Meinung nach keine echte Ehrlichkeit. Erst als ich begann, anderen von meiner Sucht zu erzählen, verlor sie ihre Macht über mich und die Last wurde leichter. Und ich kann das tatsächlich nur bestätigen, dass wenn man Fehler gemacht hat, dass sie leichter werden, wenn man drüber redet. Ich habe selber ganz in meiner Jugend viel Probleme gehabt mit Finanzen, weil wir waren eine relativ reiche Family und ich hatte keinen ordentlichen Umgang damit. Und erst als mein Jugendleiter mit mir ins Gespräch ging und sozusagen ich auch offen sein konnte, habe ich das gelernt, mehr mit Geld umzugehen. Ich tappe immer noch wieder in irgendwelche Fallen rein, aber ich habe einen geduldigen Mann, der sehr geduldig ist mit mir. Aber ich kann es nur empfehlen, Dinge offen hinzulegen und zu sagen, hey, so bin ich. Und wenn wir es schaffen würden, genau das Umgekehrte daraus Kraft zu ziehen und zu sagen, hey, wir stehen zusammen und beten gemeinsam, als Gemeinde, als Familie, fände ich das mega cool. Wenn wir einen anderen Einblick in unsere Welt geben und wir eine Gemeinschaft des Vertrauens um uns aufbauen, können wir uns öffnen. Dann merken wir, dass wir in unserem Leben und Leiden nicht alleine sind. Die Geschichten unseres Lebens fangen an, sich zu verändern und Hoffnung wird spürbar. Nach und nach beginnt die Schönheit unserer Beziehungen schwerer zu wiegen als die Dunkelheit unserer Vergangenheit. Und das ist was ich mir eigentlich wünsche als Gemeinde, auch wenn wir jetzt sicherlich an der einen oder anderen Stelle Fehler gemacht haben, dass wir anfangen, wieder gemeinsam zu laufen, dass wir offen und ehrlich sind, dass wir Dinge aussprechen, ansprechen und uns auch vergeben und dass wir es nicht mehr zulassen, dass der Teufel uns einfach unsere Sandalen quasi auszieht und uns zu Sklaven macht, sondern dass wir wirklich frei sind, dass wir Freudenfeste feiern können, dass wir ja einfach wieder Gemeinschaft leben können. Und ich finde, Corona ist so ein Moment, wo ich sage, da spielt es den Teufel einfach unheimlich zu, weil wir diese Gemeinschaft nicht so wirklich leben können. Aber ich möchte euch gerne ermutigen, euch kleine Gruppen zu suchen. Ja, große Gruppen dürfen wir nicht und manches ist auch bestimmt mit Angst besetzt oder so. Trotz alledem können wir uns einen Freund einladen und Gemeinschaft haben. Und einfach teilen, einfach unser Leben teilen und gemeinsam beten. Und dann geschieht auch hier wieder als Gemeinde Veränderung. Da bin ich mir zumindest 100% sicher.